Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Eckhard von Hirschhausen hatte immer schon hehre Ziele. Als Kinderneurologe versuchte er, möglichst viele seiner jungen Patientinnen und Patienten zum Lachen zu bringen, auch wenn ihm gar nicht danach war. Als Clown, als Zauberer. Später versuchte er in seiner Funktion als Comedian und Mediziner, uns allen das Thema Gesundheit in seinen Bühnenprogrammen nahezubringen. Sehr erfolgreich im Übrigen. Er schreibt Bücher, die Bestseller werden, er hat eine Stiftung und nach wie vor den Antrieb, jedem von uns auf möglichst humorvolle und schmerzfreie Art zu verdeutlichen: Hier, schau mal, willst du das nicht anders machen? Es wäre besser für deine Milz. Oder gleich, es wäre besser für die ganze Welt. Aber niemand sollte ihn dabei für einen Dogmatiker halten. Auch er verhält sich durchaus mal widersprüchlich. Und genau das macht ihn so glaubwürdig. Es lebe das Weißmehl. Ausnahmsweise. So, hier vor mir sitzt Eckhard von Hirschhausen und erstmal herzlich willkommen natürlich.
Hallo Bettina.
Das Tolle ist, ich habe so einen gewissen Wissensvorsprung. Wir kennen uns ja ein bisschen, wir kennen uns lange, wir kennen uns nicht gut, aber wir kennen uns lange. Aber was Essen angeht, ist es tatsächlich ein bisschen Blindflug. Aber ein bisschen was weiß ich, denn als du hierher gekommen bist, hast du etwas gegessen, etwas Gesundes und etwas Ungesundes.
Ich bin ja mit diesem Essenspausen gerade auch wieder unterwegs.
Was heißt das?
Essenspausen heißt, dass ich versuche, abends nicht nach 18 Uhr noch so viel zu essen und dann morgens erst ab 10 zu frühstücken. Und weil wir uns hier bei dir in deinem wunderbaren Studio hier in Schöneberg getroffen haben, hatte ich noch nicht gefrühstückt und ich habe mich sehr über ein extrem delikates Stückchen Käse bei dir gefreut.
Ja, und ein Zimt. Also du hast das gemacht, was du wahrscheinlich sonst nicht so machst, weil du auf deine Ernährung achtest. Ein Zimt ist ein Weißmehl-Sesam-Kringel, sehr, sehr lecker, ein bisschen trocken in dem Fall, mit Marmelade und du hast den Schweizer Käse gerne gegessen.
Und auch einen sehr leckeren Kaffee von dir gekriegt. Und wenn man das Zimt da reintunkt, ist es erstens nicht so trocken und man kriegt schon so eine Idee, wie die eigene Ernährung vielleicht auch in 30 Jahren noch funktionieren kann.
Wenn man dann noch Zähne hat.
Wenn man noch Zähne hat. Aber das geht dann irgendwann auch einfach so mit weichem Kaffee durchtränktem Brot.
Hast du dich eigentlich früher als Kind davon in irgendeiner Weise beeinflussen lassen, was so Zähneputzen angeht, dass deine Eltern dir gesagt haben, wenn du das nicht machst, fallen dir die Zähne aus und du kannst nichts mehr essen?
Ich habe tatsächlich total viel Plomben. Also da merkt man auch, wie Zahngesundheit sich in den letzten, wir sind ja beide Jahrgang 67, ist ja auch kein Geheimnis, entwickelt hat. Damals gab es noch keine Fluoridprophylaxe, damals hatten die Zahnpasta-Hersteller das auch noch nicht immer drin. Und deswegen, ich habe viel zu viel Süßes gegessen als Kind und entsprechend auch viel Amalgam in meinem Mund. Ich weiß nun aber auch, dass wenn man das rausholt, mehr Quecksilber in den Körper kommt, als wenn man es einfach drinnen lässt. Und vor allen Dingen finde ich auch immer abstrus, ich habe ja jetzt seit 3 Jahren Steckenpferd für Klima und Gesundheit. Wusstest du, dass Kohleverstromung 5 Tonnen Quecksilber jedes Jahr in Deutschland in die Luft pustet?
Nein.
Also wir machen uns Gedanken über Quecksilber in den Zähnen und Quecksilber ist halt ein Gift fürs Nervensystem und ich erinnere mich noch, ich war hier Pflegepraktikant, nicht weit im Süden von Berlin im Haus Waldfriede und wenn da ein Thermometer runtergefallen ist, die waren ja damals noch quecksilberhaltig, Fieberthermometer. Dann wurden alle Patienten aus den Zimmern evakuiert, weil es also giftig ist. Und die niederste Charge in der Krankenhaushierarchie war damals der Pflegepraktikant Hirschhausen. Musste das dann mühselig zusammenkehren. Das sind so kleine Kügelchen, das ist ein flüssiges Metall. Und als ich dann las in der Recherche für mein Buch, 5 Tonnen Quecksilber gehen jedes Jahr, einfach weil es Teil von der Braunkohle ist, mit in die Luft. Und das atmen wir alles irgendwie wieder mit ein. Dachte ich, ey, wir regen uns manchmal auch über die falschen Sachen auf.
Wir werden auch über Süßigkeiten sprechen, möchte ich
gerne
an dieser Stelle sagen.
Ich bin bis heute Addict, bin ich bekennt.
Ja? Ja. Bist du, dann steigen wir doch einfach mal da ein, wo es losging. Du bist in Frankfurt am Main geboren worden, aber dann mit einem Jahr nach Berlin gekommen. Also eigentlich bist du sowas wie ein Berliner. Du bist ein Berliner.
Dankeschön.
Deine Familie besteht aus 4 Kindern und den Eltern, die jetzt gerade 60. Hochzeitstag feiern.
Ja, Diamantene Hochzeit.
Wow.
Dieses Wochenende. Okay. Also auf dieser Welle auch schon mal herzlichen Glückwunsch.
Und 4 Kinder. Was bedeutet das für das Ritual des gemeinsamen Essens?
Das war meinen Eltern immer wichtig, dass wir diese gemeinsamen Mahlzeiten hatten. Und da bin ich auch total froh drüber, weil ich habe ja dann später in der Kinderheilkunde auch hier gearbeitet. Und ein großer Treiber von Übergewicht ist, dass man keine Rituale rund ums Essen hat, sondern den ganzen Tag mehr oder minder völlig planlos und ständig irgendwas in sich reinschaufelt. Und wir hatten schon erstens gemeinsames Frühstück, dann auch Mittagessen und Abendbrot. Und weil wir auch alle Protestanten sind, gab es eine relativ willkürliche Unterscheidung, ob etwas ein Imbiss ist oder ein richtiges Essen. Der Unterschied war, ob man vorher betet oder nicht.
Ach wirklich?
Ja, genau.
Ah, okay. Wie muss ich mir diesen Tisch oder wie darf ich mir diesen Tisch vorstellen, an dem ihr gesessen habt?
Also der Tisch stand im Flur, die Küche war daneben. Und
so eine Diele oder wie?
Ja, aber das ist die GSW-Siedlung in Sünkauer Straße da.
Wie kannst du
Berlin
das beschreiben für Leute, die Berlin nicht kennen?
Das ist so ein Haus aus den 30er Jahren. Das ist war ziemlich beengt. Wir hatten 4,5 Zimmer für 6 Leute. Und
so ein Sozialbau war das.
Genau. Und das war so für Familien damals wurde das angeboten. Mein Vater war da an der TU für Chemie. Meine Mutter war auf dem Weg zur Lehrerin, hat dann für uns Kinder erstmal beruflich zurückgesteckt. Das ist sozusagen wirklich das klassische Modell gewesen. Hat dann aber Altenpflege gelernt und Altenpflegehilfe und war mega sozial engagiert und hat sich um sehr, sehr viele Menschen noch um uns herum gekümmert. Was auch Teil unseres Essensrituals war, dass da immer wieder auch Freunde, Mitschüler oder eben auch so ein bisschen Gestrandete mit eingeladen wurden. Das ist mir im Nachhinein erst so richtig bewusst geworden, was meine Mutter sozusagen da oft an Fäden in der Hand hielt und über das gemeinsame Essen zum Beispiel ein Mitschüler von meiner Schwester, da hatte die Mutter Brustkrebs und wusste, dass sie stirbt und hat meine Mutter gebeten, ob die einfach zum Essen mitkommen können. Und das hat die einfach so gemacht. Ich kann echt das heulen.
Nein, das ist toll, wenn du so, das ist komisch, dass man sich das gar nicht häufiger vergegenwärtigt, ne? Und schade, dass es nicht viel häufiger passiert.
Ja, das Verrückte ist, durch mein Tourprogramm haben die Leute ja Möglichkeiten, mich irgendwo live zu sehen. Und das Mädchen, was damals bei uns mit am Tisch saß, das ist jetzt natürlich auch 40 Jahre älter, wie wir alle. Und die kam auf mich zu und erinnerte sich daran. Und das hat mich echt im Nachhinein total berührt.
Ja. Und das merkt man. Das heule ich aber auch gleich mit. Das ist wirklich schön. Dass deine Mutter hatte, war das für sie so selbstverständlich, weil sie selbst viele Geschwister hatte, dass sie ihr Haus und das Herz so geöffnet hat?
Ja, ich glaube, das ist echt eine ihrer großen Stärken, dass das irgendwie so selbstverständlich nebenbei läuft. Und das ist ja alles nicht selbstverständlich.
Nein,
und das, was sie ohne Haushaltshilfe und ohne große Geräte und ohne viel Geld da gestemmt hat. Also wir hatten auch Jahrzehnte kein Auto. Und die hat die ganzen Einkäufe für uns alle immer mit dem Fahrrad gemacht.
Oh wow, für eine 6-köpfige Familie plus ganz viele Gäste.
Ich habe wirklich noch dieses Fahrrad vor Augen mit eben wahnsinnig schweren großen Beuteln vorne und hinten drauf. Und dann noch ein Kind auf dem Sattel. Also echt Respekt vor dieser Generation, die selber keine besonders behütete Kindheit hatte. Die waren geflüchtet und kamen eben eine neue Klasse und gehörten nicht richtig dazu. Das waren Deutschbalten, die hatten dann in
Deutschbalten.
Ja, also kamen aus Estland. Meine Eltern kannten sich logischerweise als Kinder nicht, die haben sich dann später in Tübingen kennengelernt beim Studium. Aber wenn die so erzählen, was sie selber auch durchgemacht hatten, dann versteht man auch erst recht, was das bedeutet. Andere Menschen immer so mitzudenken. Und das war für mich irgendwie, fühlte sich das so selbstverständlich an. Und Das weiß man oft erst im Rückblick dann zu schätzen, was sie da gestemmt hat. Sie hatten zum Beispiel dann auch, als wir Kinder größer wurden, ich habe lange mit meiner Schwester im Doppelbett geschlafen. Und irgendwann waren meine Eltern so wichtig, dass jedes der vier Kinder ein eigenes Zimmer hat, was in einer Vierzimmerwohnung nicht so richtig klappt. Und dann haben die auf ein eigenes Schlafzimmer verzichtet und haben im Wohnzimmer dann so einen Klappsofa aufgestellt, weil sie sagten, wir wollen unseren Kindern eine Zukunft ermöglichen, die darin besteht, dass man sich auch zurückziehen kann und lernen kann. Und Schulbildung war immer wichtig, schlau sein war wichtig. Weil wir selber erfahren hatten, du kannst durch Bildung dich sozusagen aus deiner Situation auch befreien und verbessern. Ja. Das sind so die Dinge, für die ich heute rückblickend total dankbar bin. Kochen war nicht so das Thema. Also es war immer was auf dem Tisch.
Gibt es eine baltische Küche?
Ja, es gibt eine Speise, das sind so Blätterteigtaschen, zum Beispiel Piroggen heißen die. Die baltische Küche war natürlich nah dran an der russischen. Mhm. Da gibt's diese ganzen rote Beete Sachen und
sag mal so ein paar Sachen, die du
zum Beispiel
so, ja.
Und Piroggen, Piroschki, das ist dann so mit Hackfleisch und Kräutern eingebacken in so Blätterteig, das ist sehr lecker, wird traditionell auch mit Schnaps dann serviert, nicht für die Kinder, aber und vor allen Dingen gab es einen Geburtstagskuchen, Kringel. Der Jelbrot im Jargon, der besteht aus safranhaltigem, so einem Brotteig.
Mit, also so ein bisschen gelblich.
Ja, genau. Also deswegen Gelbbrot und die, dann gab es Mandeln drauf und Rosinen. Und das war eben, dieser Geruch von Kringel war immer das Signal, heute hat wieder einer Geburtstag und das war was ganz Besonderes. Und wenn man das nicht von Kind auf an kennt, schmeckt auch nicht jedem. Also Gäste kriegten das dann manchmal und das ist natürlich gewöhnungsbedürftig, wie jeder das kennt, wenn man irgendwie ein Gewürz oder einen Geschmack nicht inhaliert hat, dann sträubt sich der Körper manchmal. Aber für mich ist das mit ganz viel Liebe verbunden.
Gibt es ein Gericht, an das du dich erinnerst? Vielleicht ist es sogar das so als Essen deiner Kindheit steht. Ist es so ein Geburtstagskringel?
Ja, würde ich schon sagen. Und was ist noch? Natürlich die Klassiker, Pfannkuchen und Pasta. Mhm. Und,
gibt es auch etwas, das
Pasta hieß ja damals noch Nudeln.
Nudeln. Das Spaghetti, wenn es dann verrückt wurde, ne? Genau. Ja. Ja, ja. Und gibt es auch ein Gericht, das du damals überhaupt nicht gemocht hast und vielleicht auch bis heute nicht magst? Oder seid ihr so erzogen worden, dass es durch diese Art der, keine Ahnung, Genügsamkeit und Großherzigkeit?
Ach, ich mag, also das hat sich auch ein bisschen geändert. Früher mochte ich zum Beispiel Milchreis gar nicht. Ich mochte diese Konsistenz nicht. Mhm. Und inzwischen finde ich das ganz lecker, auch so mit roter Grütze. Also kann man das mit ordentlich süßem Zeug drin, dann geht's.
Oder frischen Pfirsichen zum Beispiel, super lecker.
Das ist sehr lecker. Mhm. Aber das habe ich erst später entdeckt. Es gibt ja biologisch sozusagen, können Kinder oft so Bitterstoffe besser wahrnehmen als später und das ist der Grund, warum manche Gemüse, zum Beispiel Brokkoli, da sind inzwischen viele von diesen Bitterstoffen rausgezüchtet worden, aber deswegen ist es so, dass Kinder manchmal mit bestimmten Gemüsesorten hadern.
Oder Basilikum, Oregano, solche Sachen.
Genau, und später findet man das super und zum Beispiel bei Schokolade merke ich das, dass ich heute lieber eben die dunkleren mag und früher, also das ist gar nicht so komplett konstant. Aber ein Geburtstagsritual fällt mir gerade ein, da konnte ich mir immer Obstsalat wünschen. Das war eine meiner Lieblingsspeisen. Da durfte man selber das Menü bestimmen und dann sagte ich mal als Nachspeise Obstsalat.
Und der bestand dann aus Äpfeln, Orangen, Weintrauben und Bananen?
Ja, alles rein.
Naja,
da muss halt lange stehen, dann suppt sich das.
Dann suppt sich das,
Dann gibt es eine einzigartige Mischung und das habe ich geliebt.
Und dann darfst du aber auch nicht kippen. Also wenn es dann zu lange, ne? Das ist so irgendwie so in between. Heute ist ein Obstsalat noch mit Mango und Kiwi und so, ne? Also heute gibt es tatsächlich ja ganz andere Obstsorten, die selbstverständlich für uns sind, die man in jedem Bio-Supermarkt, in jedem Supermarkt erwartet. Früher ist es etwas rudimentärer gewesen. Ich weiß noch, wie aufgeregt ich war, als wir zu dritt die erste Kiwi gegessen haben, was das irgendwie für wie so ein Experiment, so als wenn wir haben uns gegenseitig angeguckt, als wären wir nicht sicher, ob wir jetzt alle in die Luft fliegen oder so. Das war schon wirklich sehr besonders.
Hat auch so ein bisschen was von einer Handgranate.
Hat es, genau. Seid ihr denn als Kinder angehalten worden, den Tisch zu decken oder abzudecken, oder sind die Mädchen automatisch dazu verpflichtet worden dabei?
Nee, also ich habe eine Schwester und zwei Brüder, deswegen war das schon auf alle gleich verteilt. Es gab so einen Plan mit, entweder muss man Tischdecken abräumen oder Spülmaschine ausräumen.
Also wie das heißt Plan? War das aufgeschrieben, so wurde
ja,
man eingeordnet?
Aber das wurde dann immer auch so ein bisschen, war so Dealmasse, also du konntest dann auch die andere Dinge darunter sagen, mit deinen Geschwistern tauschen. Und ich glaube, das kennen viele, die mit anderen aufgewachsen sind.
Wie bist du denn heute beim Geschirrspülmaschine einräumen? Weil da gibt es die Freestyler, denen alles egal ist und die sich über die Frage schon wundern. Und dann gibt es die sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, sortiere ich das nochmal nach, wenn jemand mir geholfen hat.
Es gibt diesen schönen Satz, Menschen, die fragen, ob sie in der Küche helfen können, können das meistens nicht. Aber ich versuche da im Rahmen meiner Möglichkeiten doch meinen Part zu machen. Ich habe zum Beispiel, beim Besteck gibt es ja die grundsätzliche Frage, ob man sozusagen mit einer Gabel
nach unten oder nach oben macht. Wenn man einen Besteckkasten hat. Ich habe zum Beispiel eine Schublade. Ich lege die.
Oh ja.
Ja.
Nein, ich bin schon eher der pragmatischere Typ als meine Frau. Und ich habe auch kein Problem, zum Beispiel Gläser aus der Spülmaschine einfach so in den Schrank zu räumen, ohne sie nachzupolieren. Weil ich denke, nachher kommt doch da wieder Wein rein. Und wenn das gefüllt ist, dann sieht man doch auch nicht, dass da so ein bisschen Kalkspritzer dran ist. Und der Wein hilft einem dann auch beim Vergessen. Da gibt es, glaube ich, Unterschiede in der Toleranz. Ich habe einfach sehr, sehr lange auch in WGs gewohnt und meine Frau sagt manchmal so halb liebevoll, kommt ein bisschen auf den Kontext an, das kann auch ein etwas warnenden Unterton haben, dass ich sozusagen aus dieser studentischen Achtlosigkeit nie so richtig herausgewachsen bin.
Ich muss da jetzt so stochern, möglicherweise stimmt es ja auch gar nicht, aber wenn ich dich jetzt so einschätzen müsste, dann würde ich sagen, ja, du bist extrem strukturiert einerseits und andererseits hast du aber auch so ein Chaos um dich rum oder in dir drin. Ich weiß nicht, aber ich halte dich schon, ich meine, als jemand, der Medizin studiert hat und als Arzt gearbeitet hat, musst du eine gewisse Struktur haben, glaube ich. Wenn da alles nur so anarchisch läuft, dann kriegst du das gar nicht hin, dann kriegst du dein Studium gar nicht hin. Andererseits sieht man, wie viel Spaß es dir macht zu improvisieren auf den Bühnen und so weiter. Also wie würdest du sagen, was ist dir wichtig? Was ist dir, dass zum Beispiel ein Teller ganz sauber ist? Oder gibt es irgendwas, worauf du wirklich Wert legst bei solchen Sachen?
Nee, also das sind ja sehr intime Dinge, die du fragen willst. Aber ich gehe da gerne mit, weil ich bin ein bekennender Chaot. Und im Rückblick wundere ich mich, was ich schon alles auf die Kette gekriegt habe. Im Verhältnis dazu, wie wenig Struktur ich an den Tag lege. Also zum Beispiel, wir hatten gerade über mein Pflegepraktikum geredet. Da war ich jeden Tag irgendwie pünktlich da um 6 Uhr, wann es da losging, auf Schicht. Und im Nachhinein habe ich mich gewundert, weil ich war dann, meine erste Stelle war, da wohnte ich hier in Schöneberg und musste immer morgens mit der S-Bahn ans andere Ende der Stadt in Norden, Reinickendorf, in Frohnau, war ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und da habe ich es auch irgendwie geschafft, aufzutauchen morgens. Und einmal, weiß ich noch, bin ich im Zug eingeschlafen, weil das war halt irgendwie noch auch die Zeit, wo ich dann parallel sozusagen hier in der Bar jeder Vernunft aufgetaucht bin und manchmal in
so ein ganz kleines Varieté.
Ja, so Mitternachtsshows gemacht habe in Hackischen Höfen, im Chameleon und so. Und später im Wintergarten. Und das lief lange Zeit so wie so ein Schattenleben, hatte ich sozusagen nachts mein Bühnendasein, mein kreatives Feld und tagsüber war ich da im Krankenhaus. Und dann bin ich ja mit morgens nochmal eingeschlafen und bin dann mit dem Zug weiter durch die Peripherie gefahren, bis ich irgendwann hinter Oranienburg endlich wach wurde und dachte, scheiße, vergessen. Und dann hatte ich mein Rad dabei und bin reumütig dann einmal, glaube ich, in der ganzen Zeit nur zu spät gekommen. Aber um deine Frage zu beantworten, wenn Leute das erste Mal in mein Arbeitszimmer kommen, sagen die oft ein bisschen erstaunt, oh Eckart, ich wusste gar nicht, dass du Messi bist. Und dann sage ich immer, Entschuldigung, ich bin kein Messi, ich bin ein Sammler ohne festgelegtes Themengebiet.
Ich verstehe.
Also ich kann tatsächlich mich für viele Dinge gleichzeitig begeistern. Und warum ich so ziemlich viele Dinge hinkriege, ist nicht mein Verdienst, sondern weil ich Gott sei Dank auch tolle Menschen um mich herum habe, in meiner Stiftung und in der Agentur und so weiter, die das, was,
die eine Struktur, die
das, was mir an Struktur fehlt, dann geben. Und es gibt einen gemeinsamen Kalender, in den Dinge eingetragen werden und ab und an gucke ich da auch rein.
Brauchst du morgens Kalorien? Brauchst du morgens ein warmes Getränk, um in den Tag zu kommen?
Ich trinke jeden Morgen erstmal eine Tasse Tee, so ein leckerer Earl Grey. Und dann ist das zweite Ritual ist dann die erste Tasse Kaffee. Und Frühstücken habe ich mir ein bisschen abgewöhnt. Und
was hast du denn früher gefrühstückt?
Früher dachte ich mal so, die erste Mahlzeit ist ganz wichtig und so. Aber jeder hat ja so seinen eigenen Rhythmus. Und wenn ich auf Tour bin, kriege ich das ziemlich gut hin, dass ich einfach um 18 Uhr mit der Crew esse und dann am nächsten Morgen nicht vor 10 frühstücke. Und dann hast du deine 16 Stunden Essenspause, die ja für den Körper sehr gut sind, hast du automatisch drin. Das fühlt sich überhaupt nicht an wie ein Verzicht. Jetzt in der Corona-Zeit habe ich wieder ein bisschen zugelegt, was ja vielen Menschen so gegangen ist. Du hast plötzlich sehr, sehr viel mehr Zeit zu Hause. Es wird mehr gekocht, es wird auch mehr abends gegessen. Du hast viel weniger Bewegung automatisch und weniger äußere Struktur. Und aber jetzt bin ich auch wieder auf dem Weg zu dem Gewicht, was ich gerne habe. Ich versuche auch, mich da nicht zu kasteien. Ich finde ja diese Idee mit den Essenspausen auch deswegen so genial, weil das nicht über Verbote, Verzichte und über, du musst irgendwie Kalorien zählen geht, sondern gib ab und an deinem Körper eine Pause, damit er das, was er schon hat, auch mal verwenden kann.
Ja, aber das klingt so einfach. Also ganz ehrlich, ich finde es nachvollziehbar und schön, aber nach 18 Uhr nichts mehr essen, wenn man, sagen wir mal, bis 23 Uhr
ist total
oder so.
Asozial.
Also und mein Magen knurrt dann, also erstmal essen gehen mit Freunden, genau, muss das, man, so, aber das hat uns die Pandemie, neulich hat sie jemand Pandy genannt, da habe ich gedacht, ja, irgendwie
Pandy, Pandemie. Hi Pandy, how are you?
Da ist es ja eh reduziert worden oder ganz, ganz weggefallen, aber ich muss dir auch sagen, wenn ich sagen wir mal um 11 oder um 11:30 ins Bett gehe, knurrt bis dahin mein Magen aber sehr. Und mit
wie oft hast du das gemacht? Weil
ich habe das früher zum Beispiel. Ich erinnere mich jetzt daran, dass ich, als ich mich als Mädchen mal oder als junge Frau dachte ich, meine Oberschenkel müssten irgendwie dünner sein. Da weiß ich, dass ich aus irgendeinem Impuls heraus bin ich eine Weile spät frühstücken gegangen. Wir reden hier von der Studentenzeit. Ja, es ist wirklich lange her. Ich habe irre lange geschlafen. In der Zeit habe ich noch in der Gastronomie gearbeitet nachts und so weiter. Also das heißt, ich habe sowieso lange geschlafen. Ich hatte morgens keine Termine. Dann bin ich irgendwann frühstücken gegangen. Und dann habe ich auch wirklich alles gegessen, was ich essen wollte. Croissants, Nutella, diesen ganzen Kram hoch und runter, Eier. Und dann habe ich für den Rest des Tages nichts mehr gegessen, so dass ich aus irgendwelchen, das ist mir schleierhaft, wie ich das durchhalten konnte, weil ich hätte Kreislaufprobleme beispielsweise, ich wäre unterzuckert, ich könnte das gar nicht. Und das meine ich auch. Ich finde, es ist, du sagtest ja auch gerade, das ist sehr persönlich, wie man, es kommt darauf an, was man für eine Konstitution hat. Ich glaube nicht, dass das für alle Menschen gleich gut ist. Ich weiß es nicht. Sag du es mir als Mediziner.
Nein, also diese Idee, dass es eine Ernährungsform für alle gibt, ist sowieso Unsinn. Aber deswegen ist es gut, finde ich, ein bisschen damit zu experimentieren, weil viele Dinge, die ich auch selber lange sozusagen für notwendig hielt und gedacht habe, das muss so sein, sind es de facto nicht. Und zum Beispiel dieses Gefühl von Hunger oder von Magengrummeln hat bei mir echt ziemlich nachgelassen dann, wenn du es 2-3 Wochen mal ausprobierst. Und ich bin da selber überhaupt nicht so strikt dabei, wie manche Leute das dann machen. Ich finde, Essen ist kein Kampf.
Nein, im Gegenteil.
Also viele haben inzwischen so ein verkopftes Verhältnis zum Essen. Alleine zwischen Essen und Ernährung. Es gibt so ein tolles sozialpsychologisches Experiment, wenn man die Leute fragt, was sie unter einem guten Essen verstehen und unter guter Ernährung, da kommen völlig unterschiedliche.
Oh, interessant. Ja, na klar.
Also Ernährung, denkst du sofort, ich brauche mehr Omega-3-Fettsäuren.
Ja, das stimmt.
Oder ungesättigt und so. Und bei gutem Essen hast du halt völlig andere Bilder im Kopf. Und ich denke, Leute, entspannt euch. Es gibt ja auch so gerade unter den Gesundheitsaposteln immer solche Diskussionen, was ist gesünder, 3-4-Kornbrötchen oder 4-3-Kornbrötchen. Und ich sage, Leute, esst, was euch schmeckt und davon nicht zu viel und am besten eben pflanzenbasiert und wenig tierische Nahrungsmittel. Also vor allen Dingen rotes Fleisch ist inzwischen ziemlich klar, dass das für unseren Körper nicht erstens nicht notwendig ist und zweitens, was das Klima angeht, ist halt, dass diese Fleischproduktion global der absolute Killer. Und deswegen träume ich in meinen ganz verwegenen Nächten, dass wir vielleicht zum Ende des Jahres eine riesen Grillparty machen, weil pro Kopf von allen, die jetzt zuhören, haben wir ungefähr 400 Nutztiere für jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten. Das sind Rinder, Schafe, Kühe und Rinder sind das Gleiche, aber Hühner und so weiter und so fort. Und die pupsen, die kacken, die machen diesen Planeten platt. Und wir schieben vorne Kalorien, die Menschen essen könnten, rein, damit aus 20 Kalorien eine Kalorie wird.
Also für das Futtermittel, für die Tiere. Genau. Ja, ja.
Und das ist halt mega verschwenderisch. Und diese eine Kalorie Fleisch esse ich auch gerne, aber eben brauche ich auch nicht öfter als vielleicht einmal die Woche oder alle zwei Wochen. Da bleibt ja was übrig. Und das, was übrig bleibt, ist ja nicht weg, sondern diese 19 Kalorien Fehlbetrag, das ist dann die Scheiße. Und das sind dann alle die Dinge, die wir wegwerfen, ja, und die Kadaver und. Also es ist, wenn man sich anfängt, damit zu beschäftigen, alles nicht schön. Und da denke ich, warum machen wir nicht einmal eine riesen Nutztier-Grillparty? Meinetwegen zu Silvester, alle, die gerne Fleisch essen, dürfen sich einmal sowas von satt essen und dann sind diese ganzen
Tiere weg.
Tiere und diese Ställe leer und dann machen wir da mal, können wir sagen, wir haben doch selber Zähne, wir brauchen keinen Wiederkäuer zwischen dem Acker und mir, wir können selber kauen. Und natürlich gibt es Nomadenvölker, wo es nur Gras gibt und da braucht man auch Tiere, die das dann zu was für den Menschen Verwertbaren verwandeln können. Aber so nur um so eine Zahl zu nennen, ich glaube von 10 Tonnen Weizen, die in den USA hergestellt werden, gehen nur eine oder zwei überhaupt in den menschlichen Verzehr und der Rest wird alles sozusagen weiter verwurstelt.
Ja, das ist absurd.
Und das ist alles so.
Also
aber weißt du, was das Absurde ist zum Thema Essen? Wie viel für Tiernahrung auch Fleisch produziert wird? Also ich kann diesen komischen Blick auf die Welt auch nicht ausschalten, auch wenn wir manchmal über ernste Themen reden. Ich sehe mich immer auf dem Regalbrett für Tiernahrung, steht dann oben Futter für Kaninchen und ein Regalbrett drunter ist Hundefutter mit Kaninchen drin. Ja. Und alle, die das kaufen, das eine oder das andere, denken, ich bin besonders tierlieb. Mhm. Und ungefähr ein Fünftel, also 20% der Fleischproduktion in den USA geht nur für Hunde- und Katzenfutter. Ei. Das heißt also, wenn man klar darüber ist, dass das Fleischproduktion einen desaströsen Output hat, auch mit Methan, was nochmal viel schlimmer ist als CO2 und so, dann muss man sich ja auch fragen, mit welchem Recht definieren wir denn, dieses Tier ist wahnsinnig wertvoll, in Anführungsstrichen.
Total.
Und dafür dürfen wir ganz viele andere Tiere töten, um diesem Tier ein tolles Leben zu ermöglichen.
Das ist wirklich absurd und ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, ich habe selbst einen Hund.
Ja.
Und ich habe, bei mir ist der Groschen sehr spät erst gefallen, dass ich so dachte, hä, aber na klar.
Guck mal, jetzt hört sie zu.
Ja, sie hört die ganze Zeit zu, weil sie so Hunger hat.
Elli guckt dich an und sagt, redest du über mich?
Ich habe es ihr schon mal erklärt. Und dann schleppe ich immer diese ganzen Dosen, dieses Weißblech, tote Tiere da drin, die unter schlimmsten Bedingungen und Tierabfälle und was da alles drin ist und das Geld und bla bla. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, ich mach's anders und habe ihr was gekocht, ganz viel Reis und Gemüse und die kriegt immer nur eine Gabel Fleisch, das braucht sie schon für den Geschmack, aber es ist ein, ich sage jetzt mal, ein Zwanzigstel dessen, was ich sonst verbraucht habe. Super. Und der Hund ist happy und du siehst sie, die ist 14.
Echt?
Und die sieht echt aus wie ein junges Ding und springt rum, die ist super in Form. Nee, wirklich.
Nee, aber es gibt in Potsdam auch ein Startup, die machen Hundefutter mit Mehlwurmprotein.
Ja, habe ich auch gesehen. Ich glaube, das wird auch sowieso so ein Future-Ding, natürlich nochmal mit Insekten und Protein.
Ja. Werbung.
So also läuft das Verliebtsein ab, dachte ich damals. Oha. Da war dieses bezaubernde Wesen mit den wallenden Haaren, den feinen Händen und diesem schönen Gesicht, das immer ganz traurig wurde, wenn es sich dem Geliebten zuwandt, diesem hübschen, netten Prinzen, der da auf dem Schiff stand. Ihre Augen füllten sich dann mit Tränen und meine gleich mit. Ich litt mit ihr, mit der kleinen Meerjungfrau, die ihr Herz verschenkte und dazu noch ihre Stimme, nur um laufen zu können, um mit diesem Mann leben zu können. Und ich war ein kleines Mädchen, das dieses Plattencover mit der Zeichnung darauf in der Hand hielt und jedes Mal wieder versank in den Fluten der Erzählung, weil mich die Stimmen mitnahmen, mehr noch, als hätte ich einen Film geschaut. Die riesengroße Leinwand war ausschließlich zwischen meinen Ohren und meinem Gehirn gespannt. Von außen sah man nur ein Kind auf dem Fußboden vor einer Lautsprecherbox, aber in dem Kind liefen viele tausend Bilder ab, alle selbst gemacht und damit auch viel näher. Und so funktioniert es, wie ich finde, bis heute. Stimmen und Geschichten schaffen es auf ganz eigene Weise, Spannung zu erzeugen oder Mitgefühl und direkt im Kopf zu landen, also auf der Pole Position. Näher geht's nicht. Und nicht anders als bei Serien, die wir uns anschauen können, fiebert man, also fiebere ich jedenfalls, 9 Episoden und 9 Staffeln entgegen. Jetzt gerade wurde mir eine neue fiktive Podcast-Serie, ein Audiodrama von Wondery empfohlen, das eben genau so funktioniert. Weniger wie ein klassisches Hörspiel, mehr wie eine Serienserie, nur eben rein akustisch, aber die Bilder laufen ja sofort los, automatisch. Der Podcast heißt Die Hinterbliebenen und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts spoilere. Also, es geht um die Geschwister Eleanor und Michael Richland, deren Vater sehr reich wurde als Unternehmer und hervorragender Arzt. Und diese reichen, also milliardenschweren Eltern der beiden sterben bei einem Flugzeugabsturz. Damit geht's quasi los. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, tauchen plötzlich dunkle Details über die Vergangenheit des Vaters auf. Also ziemlich heftige Anschuldigungen. Und was macht man jetzt? Also wie sollen Eleanor und Michael damit umgehen? Verschweigen sie das Ganze? Dann müssen sie mit der Schuld leben, die daraus resultiert. Oder gehen sie den Anschuldigungen nach, dann schaden sie denjenigen, die ihnen nahestehen und die sie lieben. Ich bin mittendrin in der Geschichte und verrate ab jetzt auch nicht mehr, außer vielleicht Folgendes. Die gesamte erste Staffel von Die Hinterbliebenen gibt's bei Amazon Music in Verbindung mit einer Prime oder Unlimited Mitgliedschaft. Und alle Infos dazu auch in den Shownotes. Entweder oder. Kaffee oder Tee? Beides, hast du ja schon gesagt.
Und wobei Tee der deutlich klimagünstigere Koffeinlieferant ist.
Aha, okay. Rotwein oder Weißwein?
Das kommt auf die Jahreszeit an. Im Sommer viel mehr Weißwein, aber an so kalten Wintertagen auch sehr gerne ein Glas Rotwein.
Würde es dir schwerfallen, 2 Wochen keinen Alkohol zu trinken?
Nee, mache ich oft. Und ich mache da jetzt nicht so ein Dry January, so im Januar gar kein Alkohol. Aber ich trinke nie tagsüber Alkohol, weil ich damit vor allen Dingen müde werde und nicht lustiger. Aber habe auch das, wo wir vorhin auch von meinen Eltern geredet haben, auch von denen gelernt, dass man damit einen entspannten Umgang hat. Und ich habe die auch nie besoffen erlebt. Mhm. Und da bin ich auch sehr dankbar für, weil das ist die absolut versteckte Sucht der Deutschen, dass sehr, sehr viele Menschen sehr viel mehr Alkohol trinken, als für sie gut ist und auch für die Menschen in ihrem Umfeld gut ist. Und da gerade unter Künstlern, Kreativen, weißt du selber, wie viele Sucht die es da gibt. Und da habe ich Gott sei Dank nicht den Faible für. Also es reicht mir dann auch ein Glas.
Banane oder Zitrone?
Banane ist mir inzwischen fast zu süß. Also ich habe ja vorhin eine gegessen, auch bei dir, was total lecker war. Für alle, die noch zögern, zu Bettina Rust in Gespräche zu kommen. Sie hat extrem leckere Nüsse, ja, Datteln, ja. Macadamia und so eine gerösteten Mandeln. So das ist also
die Kombi im Mund. Also ich finde halt einfach so diese, ja, von vielen Sachen etwas im Mund zu haben, möglichst in gleichen Teilen, dass man diese ganzen Geschmäcker gleichzeitig hat. Aber
wenn ich ganz wenig Zeit hatte, habe ich mir so Kaffeepulver in die eine Backe, Warmwasser in die andere und dann...
Das glaube ich dir nicht.
Das habe ich mir ausgedacht. Nicht.
Aber sag mir doch mal, vielleicht hast du eine Idee für so Snacks zwischendurch, weil ich merke, dass ich im Moment mittags einen irren Hunger kriege. Also so abends esse ich eher so, weil ich es schön finde, weil ich es gemütlich finde, weil ich dann Zeit habe, was zu machen. Auch nicht jeden Tag, aber nur mittags habe ich einen extrem aggressiven Hunger, der sich auch nicht durch so eine kleine Banane lösen lässt.
Also es gibt tatsächlich unterschiedliche Hungersysteme im Körper, ob man Eiweiß möchte oder ob man was Süßes will. Vielleicht könnte es sein, dass du mit einem Stück Käse...
Ja, reicht nicht. Muss dann schon ein sehr großes Stück Käse sein, leider.
Also ich habe ja schon darüber geredet. Ich bin Fan von dieser Planetary Health Diet, also dass man Sachen isst, die für einen selber gut sind und auch für den Planeten. Das heißt, viel weniger Fleisch, viel weniger Zucker. Aber ich habe trotzdem zum Beispiel, wir haben immer so eine Bio-Salami im Kühlschrank. Und es gibt Momente, wo ich total Bock habe, nur 1 oder 2 Stücke davon, dann reicht's mir auch. Aber wahrscheinlich würde ich auch da komplett drauf verzichten können. Aber es gibt dieses Craving, also dieser Jeeper nach irgendwas Speziellem. Und wenn du dann eben sozusagen daneben greifst, dann sagt dein Körper, nee, das war nicht das, was ich wollte. Mhm. Und was ja auch irre ist, in der Forschung ein ganz heißes Thema ist, wie sehr unsere Bakterien im Darm, also dieses Biom, mhm, erstens davon abhängt, was wir essen, weil welche Bakteriensorten sich da vermehren. Und zweitens, wie sehr unsere Mitbewohner im Bauch unsere Gefühle verändern, unseren Hunger nach bestimmten Dingen, Übergewicht hängt damit zusammen, sogar Depressionen bis hin zu Parkinson, ja, hat mit den Bewohnern, ja, im Darm zu tun. Und das finde ich total irre. Weiß ich noch, zu Beginn meiner Ausbildung, Medizinstudium, spielt Ernährung überhaupt keine Rolle. Und da hat man immer so ein bisschen gelächelt über die Naturkundeärzte, die so sagten, ja, alle Krankheiten beginnen im Darm. Und heute sagst, mhm, du, shit, mhm, die hatten total recht, mhm, damit. Und weißt du, was das Verrückteste ist? Ich weiß nicht, ob es in einer Ernährungssendung gehört, aber es gibt Stuhltransplantationen. Hast du davon,
ja,
schon gehört?
Ja, davon habe ich gehört. Das finde ich interessant. Das klingt jetzt, es kommt ja nicht oben, es kommt ja unten rum rein. Nee, also oben rum, das, genau, wäre jetzt komisch. Aber um ganz genau diese Darmbakterien in einem fremden Darm anzubringen,
ja, aber es,
oder,
gibt Menschen, die haben so entzündliche Darmerkrankungen und da stimmt praktisch die Mischung nicht. Mhm. Und die kriegst du dann auch nicht sozusagen durch noch mehr Joghurt essen wieder ins, mhm, Gleichgewicht. Und was dann tatsächlich hilft, ist zum Beispiel auch nach langen Erkrankungen oder auch Antibiotika haben wir natürlich auch, manchmal sind sie notwendig, ja, oft werden sie verordnet ohne zwingende Notwendigkeit. Und das zerstört jedes Mal, mhm, wieder deine Flora. Und dann gibt es eben Menschen, die profitieren davon, wenn die Darmbakterienmischung von einem gesunden Menschen sozusagen hinten reingeschoben kriegen. Klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrus, ist aber tatsächlich ein modernes Heilverfahren. Und wir wissen gar nicht genau, welche Bakterienstämme das sind. Es ist die Mischung. Und wenn ich mich so viel für eben dieses Motto, drei Krisen für den Preis von zwei, Artensterben, Pandemie und Klimakrise hängt zusammen, interessiere, dann ist das in der Außenwelt auch immer ein Spiegel von unserer Innenwelt. Also wir haben Artensterben draußen und wir haben auch ein Artensterben in uns. Wir haben heute viel weniger Biodiversität an Darmbakterien als die Menschen noch vor zwei Generationen. Und das weiß man, weil man zum Beispiel auch von einzelnen Naturvölkern Stuhlproben untersucht hat und die haben völlig andere Bakterien. Und das finde ich so irre, dass wir viel stärker mit dem, was wir essen, uns verändern. Und immer Teil sozusagen von dem ganzen Web of Life, dem allem Lebendigen, ja, sind, als wir denken, ja, immer, ich bin noch hier und hier ist die Welt. Nee, wir sind Teil davon.
Teil, ja. Es war eine super Antwort auf die Frage, Banane oder Zitrone?
Stimmt. Ich habe mehrere Fragen, die du noch gar nicht gestellt hast, auch schon beantwortet. Können wir uns darauf einigen?
Können wir. Okay. Müsli oder Schrippe?
Schrippe.
Also Brötchen.
Ja, ich sehe, bei Schrippe denke ich erstmal an so ein echt schlechtes
Bahnhofsbrötchen.
Bahnhofsbrötchen. Oder ich meine, du bist ja auch lange noch im öffentlich-rechtlichen Journalismus unterwegs. Wenn man da so ganz lange Sitzungen redaktionell hat und dann gibt's auch irgendwie so weiße Brötchen, die so auch mit irgendwie, entweder mit Remoulade oder mit so einem welken Salatblatt auf gesund getrimmt werden. Die habe ich gerade vor Augen. Da würde ich immer Müsli wollen. Aber es gibt natürlich auch leckere Brötchen, ja, und das ist gar nicht so ein Entweder-Oder bei mir.
Gut.
Aber Müsli esse ich auch gerne. Und Porridge habe ich neu entdeckt. Das also.
Ich auch.
Das ist auch was, wo du erstmal denkst, das ist doch Haferschleim für wenn du nicht mehr kauen kannst. Aber Porridge mit frischem,
lecker,
mit
vor frischem, allem mit frischen Obst. Ja, total.
Ich bin ja so ein Blaubeeren-Fan und da bin ich leider auch nicht besonders klimasensitiv, weil die kann ich das ganze Jahr über essen.
Ich habe gelernt, dass, und das mache ich seitdem auch tatsächlich, also im Sommer ist es so, dass ich dieses Porridge, das ich im Übrigen noch mit ganz viel Kleie, Dinkelkleie, Weizenkleie, okay, Haferkleie auch noch mit in dieses Bröselzeug rein, da ist es auch nicht gezuckert, das ist natürlich
für alle, die mit Reissamen zu tun haben, auch japanische Flohsamen.
Genau, die Flohsamen kommen rein, Hanfsamen kommen rein, Walnüsse kommen rein und noch ein paar Dinkelflocken. Und es schmeckt so gut. Es ist wahrscheinlich 85.000 Kalorien. Es ist mir so egal, weil
es
mich
mega
auch wirklich richtig satt macht.
Und das
lecker
macht
schmeckt.
Auch glücklich. Und deine Darmbakterien mit.
Und ich schnippel da frische Pfirsiche und Nektarinen rein. Und wenn es die nicht gibt, dann eben Blaubeeren. Und ich hatte jedes Mal auch so ein schlechtes Gewissen, weil wenn es nicht die Saison ist, muss es eingeflogen werden. peruanische Blaubeeren in so einem Mini-Pack. Oh nein, bitte nicht. Zudem macht der ganze Plastikscheiß. Und man hat gemerkt, finde ich, dass jede fünfte irgendwie so schimmelig schmeckte. Mhm. Oder sauer. Und jetzt nehme ich die beste Saison und friere ein. Und tatsächlich ist es dann so, dass man die, wenn ich die dann morgens raushole aus meiner Gefrier, dann, die schmecken super. Die werden ja eh ein bisschen Matsche durch das Porridge oder weil sie im Wasser landen oder in diesem Brei landen. Und dann kann man sich auch da diesen ganzen Kram sparen. Das sind dann halt die Sachen, wo es nicht weh tut und man nicht auf irgendwas.
Weißt du, was auch die allereinfachste Form ist, ein leckeres Eis zu kriegen? Nämlich auch mit tiefgekühlten Beeren und ein bisschen Bindemittel, also ein bisschen Sahne oder Soja oder was auch immer. Wenn die tiefgefroren sind, musst du gar nichts mehr kühlen. Ich komme drauf, weil ich den Johann Rockström getroffen habe. Das ist der eine Direktor vom Potsdamer Institut für Klimafolgeforschung. Mhm. Der hat ein super Kochbuch gemacht mit einer schwedischen Köchin, der ist eigentlich Schwede. Und der schwärmte mir vor von Bananeneis.
Reife Bananen, genau. Einfach in,
ja. Und das ist so ein bisschen, weil ich halt nicht wirklich kochen kann, war das Rezept für mich. Es braucht nämlich nur eine Zutat, nämlich reife Bananen. Die schmeißt du in den Tiefkühler und dann rührst du die mit dem Mixer, dann kommt so Luft rein und dann gibt's so einen magischen Moment, wo das plötzlich total lecker, cremig wird.
Ganz toll.
Und er sagte, wir schmeißen ja ein Drittel unserer Lebensmittel weg, was ja total krank ist in der Welt, wo du 2 Milliarden Übergewichtige hast und 1 Milliarde, die hungert. Und aus eben überreifen Dingen, die man normalerweise, wer isst denn das noch, in den Tiefkühler aufgeschäumt und zack. Und das erinnere ich mich noch, da sitzt hier einer der wichtigsten Klimaforscher der Welt gegenüber und der schwärmt von seinen Bananen. Da ist das fand,
ja, vor allem geil, dass aber auch ein Klimaforscher, und das zeigt es, wie schwierig es manchmal ist, der weiß, dass Kühlung eigentlich, die Kühlmittel sind schlecht für die Umwelt, der Stromfresser, also letztendlich, man macht immer ein bisschen was falsch. Ja. Wahrscheinlich muss man sich entscheiden, wie viel man falsch macht.
Ja, ich habe in meinem Buch Mensch Erde das abstruse Beispiel, dass es einen Moment gibt, wo du denkst ja immer regional, saisonal, klasse. Und dann gibt's irgendwann Äpfel aus Neuseeland. Und es gibt aber den Moment, wo durch die Kühlung, die tatsächlich viel Energie schluckt,
der deutschen Äpfel,
Äpfel, wenn die saisonal sozusagen gekühlt mehrere Monate im Lagerhaus waren, ist energietechnisch und ökobilanztechnisch besser ist, einen Apfel aus Neuseeland zu essen, der mit dem Schiff kam. Und das sind alles so Dinge, wo ich auch sage, wir können gar nicht alles richtig machen, müssen wir auch nicht. Und vor allen Dingen muss transparenter sein für den Verbraucher, dass du nicht 1000 Apps brauchst, um irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Das muss irgendwie, die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, sagt es immer, make the healthy choice the easier choice. England ist ein super Beispiel. Ein absoluter Dickmacher sind ja zuckerhaltige Limonaden. Und wo wir vorhin auch über meine Kindheit gesprochen haben, die gab es bei uns nicht. Die gab es immer nur zum Zeugnis. Da kriegte jeder eine Flasche.
Wenn es ein gutes Zeugnis war.
Oder nee, das war unabhängig von der Leistung. Jedes Kind kriegte dann so eine Flasche Cola, Fanta, Sprite rein. Und lange Zeit war das für uns immer was wahnsinnig Besonderes. Und das ist natürlich psychologisch auch fatal, wenn das sozusagen
überhöht wird.
Weil de facto ist es einfach Zuckerscheiße, muss man so deutlich sagen. Und in England hat dann die Regierung, weil die Engländer ähnlich dick sind wie wir Deutschen, wir sind die beiden dicksten Nationen europaweit, haben die gesagt, wir haben ein riesen Gesundheitsproblem. Wir machen einfach die Mehrwertsteuer abhängig von dem Zuckergehalt von den Limonaden und haben dann gesagt, wer mehr als 5 Gramm pro 100 Milliliter reinpacken will, muss dafür 29% Mehrwertsteuer zahlen, statt 7 oder 19. Und zack ist es sofort gelungen, dass die großen Lieferanten alle miteinander den Zuckergehalt gesenkt haben. Und es ist immer noch süß genug. Also wir haben uns einfach an so einen Zuckerrausch gewöhnt. Ja. Und das ist eben eine gesetzliche, dafür gibt es ja Steuern, weil die was steuern. Und das geht. Und in Deutschland hatten wir jahrzehntelang immer so eine herzkonservative und sehr Bauernlobby-hörige Landwirtschaftspolitik. Und Verbraucherschutz war fatalerweise dort mit angesiedelt. Das ist sozusagen ein politischer Fehler. Und dadurch kamen wir überhaupt nie voran mit der Prävention sozusagen von Zivilisationskrankheiten. Punkt. Was war die Frage?
Wir sind noch bei entweder oder. Die ideale Pizza, auf der liegt was?
Pizza esse ich zwischendurch wirklich sehr gerne und dann so eine vegetarische. Und ich bin ein großer Fan von Artischocken. Also Carciofi heißen die, glaube ich, auf Italienisch.
Mhm. Okay, also Artischockenpizza, bisschen Käse, bisschen Sugo und das war's dann. Alles klar. Grieche oder Italiener?
Da ganz klar Italien. Also diese mediterrane Küche hat ja natürlich auch in der griechischen Variante tolle Sachen. Ich bin, seit ich weniger Fleisch esse, entdecke ich auch neue Gemüsesorten. Also Okraschoten zum Beispiel finde ich super. Oder auch Aubergine, da kann man echt viel machen. Da sind die Griechen weit vorne.
Machst du das denn eigentlich auch selbst oder lässt du dich bekochen? Kannst du ein bisschen kochen?
Ein bisschen. Aber das ist echt nicht der Rede wert. Aber ich meine, Gemüse auf dem Grill kriege ich auch hin. Und natürlich auch irgendwie so basale Pasta mit Pesto und Eierspeisen. Ich glaube ja auch, ein Grund, warum Männer immer so mit Fleisch ein Stück Lebenskraft und so assoziieren, ist die banale Tatsache, dass viele Männer einfach gelobt werden wollen für relativ wenig Aufwand und ein Stück Fleisch auf den Grill zu schmeißen, das kriegt jeder hin. Und dafür gibt's dann Applaus, zumindest von den anderen Jungs. Die so, oh,
also wenn ja. dieses Klischee wirklich stimmt, dann könnte man das umleiten auf, kannst du nicht den Boden saugen und sauber machen und so, wo es dann heißt, nee, meine Hände sind zu groß oder ich kann mich nicht hinknien oder so. Also Lob, da hätte ich ganz tolle Umleitungsmöglichkeiten, wenn das so einfach
aber,
ist.
Aber glaubst du nicht, also dieser Fleischmythos, der wird immer so sozusagen mit so einer Männlichkeit assoziiert. Und das finde ich total fatal.
Ja, ich finde es auch fatal. Ich kann es mir nicht erklären. Ich darf mich aber auch nicht so reinsteigern, ja. Also und ich sehe, dass es immer wieder sich selbst erneuert. Also irgendwas, weiß ich nicht, sag mal, es ist.
Aber dann kaufen die Jungs irgendwie einen Grill für 800 Euro und einen Nackensteak für 1,99.
Das ist komisch, ne?
Das passt irgendwie
nicht
zusammen.
Das ist wirklich komisch. Sahne oder Fruchteis?
Fruchteis. Ich bin ein echter Sorbet-Fan. In jedem Restaurant, wenn ich mal abends essen gehe, frage ich mal. Und ich habe das auf der Karte nicht entdeckt, irgendwie ein Sorbet.
Sie haben es bestimmt übersehen. Ich habe es. Weißbrot oder Schwarzbrot?
Gerne schwarz.
Und hast du schon mal selbst ein Brot gebacken?
Ja, das haben wir zu Hause gemacht. Meine Mutter hat das auch lange Zeit gemacht. Und das ist ja wirklich super lecker. So warmes Brot.
Wenn es innen weich ist und außen knusprig.
Und wo die Butter dann auch drauf schmilzt, das ist ein echter Genuss. Viel mehr braucht man nicht. Vielleicht ein bisschen Salz und ein bisschen
oder
Pfeffer noch auch.
Oder eine gute Tomate oder so. Sehr, sehr lecker.
Wobei ich inzwischen auch gerne so eine pflanzliche Butter esse. Also weil Butter hat ja auch einen echt scheiße CO2-Rucksack.
Und es gibt eine super Alternative in diesem schwarzen Papier. Kennst du das?
Ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt. Meine heißt Alsana oder was. Und man kann sich, also das, klar, ist irgendwie Butter ist auch so ein Klischee. Das ist irgendwie das gute Leben, wenn man die gute Butter dabei hat. Aber in vielen Kontexten geht es wunderbar mit pflanzenbasierten Fetten.
Und dieses, also eine Freundin von mir hat ihrem Freund das untergejubelt, also weil der immer sagt, nee, und ich mag nicht, ich schmecke sofort und so weiter.
Hat das gemerkt?
Nee, hat das nicht, hat er nicht gemerkt. Und es heißt irgendwie der schwarze Block oder so ähnlich.
Okay.
Und es
klingt so ein bisschen anarchisch.
Ja, aber ich weiß auch nicht, wie der Name jetzt wirklich, ob ich da was ganz Komisches mit assoziiere, gibt es eben auch im Bioladen, im Kühlfach. Ja, aber
wobei ich grundsätzlich überhaupt kein Fan von diesen Ersatzprodukten bin. Also ich finde,
unterbreche dich jetzt deswegen ganz, du meinst, du bist Fan, aber nicht, wenn sie als etwas verkauft werden, was sie nicht sind.
Genau.
So Ersatzwurst.
Ja, ich war in der Recherche auch bei Sarah Wiener auf dem Hof. Da hat sie auch mal...
die war gerade hier.
Die sich ja auf europäischer Ebene auch total super wichtigen Themen widmet. Und da hat sie auch darüber geredet, wie oft in diesen Fleischersatzprodukten mega viel Fett und Zeug drin ist, was überhaupt nicht gesund ist. Also das nur das Fleisch wegzulassen und dann irgendwie Füllstoffe da reinzuballern, ist auch Käse. Aber Käse ist jetzt wieder was anderes. Ich mag zum Beispiel Falafel. Ich meine, hier im Umkreis von einem Kilometer gibt es auch Berlins beste Falafelläden. Und so ein Falafel muss doch gar nicht anstinken gegen Hackfleischbällchen. Muss auch nicht so tun, als wäre es eins. Sondern kann sagen, ich bin eine geile Falafel. Und da meine ich eben auch, wir können viel entspannter sein. Die Sachen nicht immer sozusagen, weil wir jetzt weniger Fleisch essen, müssen wir irgendwas essen, was so aussieht wie, aber ist es nicht. Quatsch. Pflanzenbasiertes Essen ist ein Verzicht, nämlich ein Verzicht auf Herzinfarkt und Schlaganfall. Und darauf verzichte ich gerne.
Aber vielleicht ist es wirklich so, dass erstmal psychologisch da so ein Groschen fallen muss, dass man irgendwann sagt, pass auf, und du hast es nicht gemerkt, das waren jetzt dreimal Burger und ich gebe dir recht, diese Ersatzmittel sind nicht immer besser. Oft ist da auch dann Zucker drin oder irgendwelche manchen. Ja. Das variiert natürlich auch, dann gibt es bessere und schlechtere. Aber de facto entkräftet es dieses Argument, dass es immer wieder bevorzugt Männer. Das ist einfach so, gibt die sagen, ich kann nicht ohne Fleisch, ich brauche das. Und dann irgendwann, du hast es gar nicht gemerkt.
Eine der in unserer Hockeymannschaft hier in Berlin-Zehlendorf beim BHC, den haben wir immer Pflanze genannt, weil der schon eben vor 40 Jahren war, die ganze Familie hat sich vegetarisch ernährt. Und ganz ehrlich, wir haben uns damals immer lustig gemacht über den. Und das war irgendwie total exotisch. Und wir hätten damals schon erkennen können, der war genauso schnell, genauso groß wie alle anderen. Der war sogar ein bisschen größer. Also an dieser Stelle, lieber Dirk, wenn du das hörst, sorry,
verzeih uns.
Ich habe 40 Jahre gebraucht. Du warst deiner Zeit weit voraus.
Wie ist es denn mit so polarisierenden Lebensmitteln? Zum Beispiel Pilze. Magst du Pilze?
Ja, okay. Gerne. Auch so frische Pfifferlinge zu Pasta, sehr herrlich.
Rosinen?
Mag ich. Ich kenne viele Leute, die können das irgendwie gar nicht ab, aber wo wir ja auch so ein bisschen nachstöbern, wo kommen die eigenen Gewohnheiten her. Wir hatten als Kinder dann zum Beispiel Rosinen in so einem Eierbecher dann serviert, also so eine Packung Rosinen dann in den Eierbecher und das dann zu essen, war herrlich. Und ich war mal bei so einem Achtsamkeitsseminar, da gibt's so eine klassische Übung bei Jon Kabat-Zinn, Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR, und die besteht darin, eine Rosine wirklich mal über eine halbe Stunde lang in allen sinnlichen Qualitäten wahrzunehmen. Das fängt an mit Tasten, mit Riechen, mit Sehen, mit sich vorstellen, wie viele Menschen hatten die denn auf dem Weg zu dir, haben dafür was getan, dass du jetzt was hast. Mhm. Also wer hat es gepflanzt, wer hat es gewässert, wer hat es geerntet, wer hat es transportiert. Und plötzlich merkst du, wie dann auch diese Explosion in deinem Mund an Geschmäckern passieren kann, wenn du dir dafür die Zeit nimmst. Und das ist, glaube ich, echt, ich kann das überhaupt nicht gut. Also deswegen mache ich auch solche Seminare. Es gibt Leute, die sind dann natürliche Slow-Food-Fans. Aber ich habe eine Idee daraus entwickelt, nämlich bevor du dir was in den Mund schiebst, dir eine Frage zu stellen, möchte ich gerne daraus bestehen? Also wir trennen immer das, was wir essen und was wir sind. Und man sagt ja, man isst, was man isst. Und auf eine Art ist da eine tiefe Wahrheit verwurzelt, weil alles, was wir essen, sind ja dann die Bausteine für jede Körperzelle und jede Hirnzelle und unser Blut und so weiter. Und wenn man das sich ab und an fragt, dann weiß ich auch, wo ich Momente hatte, wo ich irgendwas in der Hand hatte, und sagte, nee, und ich hatte so einen kurzen Moment des Ekels, wie konnte ich früher eigentlich Tonnen auch von so Süßwaren und Gummizeug in mich reinhauen und dachte immer, ja, ich bin jetzt gerade gestresst oder wütend oder was auch immer, das brauche ich jetzt und dann gibt's noch ein kurzes Zucker hoch und dann kommt dann Insulin, dann gehst du in den Keller, bist danach noch schlechter drauf als vorher und hast auch noch mega viel Kalorien in deinem Bauch, leere Kalorien. Und diesen Moment der Achtsamkeit, bevor man sich was in den Mund schiebt, zu fragen, möchte ich daraus bestehen? Das finde ich tatsächlich einen Trick, der mir immer wieder hilft, auch zu sagen, nee, ich bestrafe mich jetzt. Also wir denken immer, ich belohne mich mit so Junkfood. Und sich irgendwann klar zu machen, das ist keine Belohnung. Tu dir einfach nur Sachen rein, wo du auch ja innerlich zu sagst.
Hast du denn noch so ein Guilty Pleasure? Also du hast dich jetzt so viel mit gesunder Ernährung beschäftigt. Gibt es so, was ist das, wo du jetzt sagst, ja komm, und dann gibt's dann doch diese Tage, natürlich predige ich Wasser, aber hin und wieder trinke ich auch Wein.
Also Wein trinke ich sehr gerne. Ich trinke auch gerne Bier. Tiramisu, da werde ich sehr schwach und will gar nicht wissen, wie viel Salmonellen da manchmal auch mit drin sind. Solange mein Magen die noch irgendwie verwursten kann, esse ich das auch gerne. Schokolade kann ich auch sehr, sehr gerne. Auch so Musso-Schokolade. Aber das nimmt wirklich über die letzten 5 bis 10 Jahre spürbar ab. Also ich bin nicht mehr so anfällig für diesen Süßcrash.
Ja, okay.
Und ich glaube auch, dass es vielen Menschen so geht.
Magst du Gurken?
Ja.
Magst du Austern?
Nee, gar nicht.
Magst du Innereien?
Boah. Nee, so, das finde ich richtig eklig.
Das sind ja immer auch noch...
Weil das sind Entgiftungsorgane. Wie kann man denn ein Entgiftungsorgan, eine Niere oder eine Leber essen?
Reis oder
Kutteln. Aber da muss man auch ganz kurz sagen, viele von diesen Gerichten bis hin zum Saumagen sind ja auch Gerichte, die entstanden sind zur Resteverwertung. Und diesen Gedanken, dass man ein Tier, wenn man es schon tötet,
ganz isst,
den finde ich eigentlich total richtig. Und da gibt es auch diese Nose-to-Tail-Idee, dass man eben viel mehr dann verwerten kann. Aber für mich ist es absolut nichts.
Reis oder Nudeln?
Lieber Nudeln.
Nudeln oder Kartoffeln?
Bratkartoffeln sind geil. Diese Kruste und natürlich
Acrylamid, ist das... lecker.
Ja, so, her damit.
Also, ich würde jetzt gerne noch tiefer einsteigen. Oder wir sind noch nicht ganz dabei. Wir müssen jetzt abbinden, weil du tatsächlich jetzt schnell weg musst. Danke, dass du uns dieses Zeitfenster überhaupt gegeben hast. Ja, wenn das jetzt hier ein Essen wäre, würdest du zum Schluss einen Schnaps nehmen, Cappuccino trinken, Espresso, ein Wasser, Käseplatte? Was wäre dein Wunsch? Und zum Schluss das Dessert.
Die ultimative Kombi, wenn wir noch mehr Zeit hätten, wäre dann am Ende ein Glas Rotwein mit dunkler Schokolade und nochmal den Käse, den du vom Winterfeldmarkt da hattest. Da musst du mir sagen, was ist die geheime Quelle?
Das war, sage ich dir gerne, der heißt Roter Teufel. Der war sehr lecker. Ich danke dir.
Der schwarze Eckart. Block, der rote Teufel und China Must.
Tschüss.
Tschüss. War mir eine Freude.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Halt, stopp, warten Sie. In eigener Sache möchte ich feierlich bekannt geben, dass das erste Toast Hawaii Buch da ist. Es heißt Das Essen meines Lebens und darin vorkommen Olli Schulz, Iris Berben, Anke Engelke, Guido Maria Kretschmer, Flake, Barbara Schöneberger, Henry Hübchen und einige andere. Und jede und jeder von ihnen hat mir ein Essens-Selfie geschickt und ein persönliches Rezept. Das ist ein super Buch zum Verschenken für alle Feste, für alle Geburtstage und Essenseinladungen. Das Essen meines Lebens. Ein Kochbuch, ein Interviewbuch und ein Fotobuch. Sie können das jetzt bestellen.